Kolosser Kapitel 1, die Verse 14 bis 23 sind unser Abschnitt zuerst. Paulus ist dabei zu zeigen, wie man dem Vater, der unser Vater geworden ist durch Jesus Christus, wie wir ihm danken sollen. Wir sollen ihm danken für das, was er für uns bedeutet und jetzt für das, was sein Sohn für uns bedeutet. Dabei ist dieses Einzug eines gottwürdigen Lebens, das aus der Erkenntnis seines Willens fließt, um die er in Vers 9 bittet. Alles dieses fließt immer noch aus Vers 9. Aber etwas unmittelbarer halten wir Vers 12 vor Augen. Dankt dem Vater oder dankend dem Vater. Und jetzt sind wir beim Danken für den Sohn, was der Sohn für uns bedeutet. 14 bis 23. Das Erste, das uns hier mitgeteilt wird, ist, dass wir in dem Sohn die Erlösung haben. Und das dürfte wohl das Grundsätzliche sein in diesem Text. Damit beginnt der Text und damit endet der Text. Es geht um unsere Erlösung, um unsere Rettung. Was ist nun Erlösung? Erlösung ist Freikauf. In welchem wir die Erlösung haben, das heißt den Freikauf. Erlösung kann man auch mit Freikauf übersetzen. Wir sind losgekauft worden von der Macht der Sünde und Satans, von dieser zweifachen Macht. Denn Satan herrscht durch die Sünde. Wir sind losgekauft, freigekauft von Satans Sünde und natürlich von den Folgen vom Tod. Wir sind gelöst von ihrer Kraft. Und das ist geschehen durch das Blut. Das Blut steht für den Opfereinsatz unseres Herrn. Im Alten Testament werden Blutopfer, das heißt, das Leben wird gefordert. Blutopfer werden gefordert. Leben muss gelassen werden. Und das Blut ist ein Zeichen vom Leben, weil darin das Leben ist. Und wenn das Blut außerhalb des Körpers ist, ist es ein Zeichen davon, dass das Leben gelassen wurde. Und so hat Jesus sein Leben gelassen für uns und sein Blut sichtbar fließen lassen an unsere Stelle. Blut heißt, er hat sein Leben für uns gelassen, stellvertretend, als stellvertretendes Opfer. Somit ist der Heiligkeit Gottes Genüge geleistet worden durch den Sohn. Die Heiligkeit Gottes hatte unseren Tod gefordert, weil wir uns gegen Gott versündigt hatten. Aber Jesus stirbt an unserer Stelle. Das bedeutet nun, das Zweite hier, dass unsere Sünden erlassen sind. Das Wort bedeutet erlassen. Wir übersetzen normalerweise Vergebung. Es gibt aber für Vergebung zwei griechische Wörter. Dieses bedeutet erlassen. Das andere bedeutet begnadigen oder gnädig sein. Das treffen wir auch an, aber hier haben wir Vergebung im Sinne von loslassen. Die Schuld wird uns nicht mehr vorgehalten. Sie ist uns erlassen worden. Mit dem Tod Jesu Christi ist die Möglichkeit der Vergebung der Sünden gegeben. Sonst muss das Gesetz in Kraft treten. Aber dem Gesetz ist Genüge getan durch das stellvertretende Opfer. Und nun ist der Weg frei für die Rechtfertigung. Dies ist noch ein Ausdruck für Rechtfertigen. Denn vor dem Gesetz sind wir jetzt gerecht. Wir haben keine Schuld mehr, weil ein anderer die Schuld getragen hat. Und so ist Vergebung die andere Seite oder eine andere Form von Rechtfertigung. In ihm haben wir die Erlösung. Damit uns das mehr bedeutet, zeigt uns Gott in unserem Glaubensleben immer wieder, wie verdorben wir sind. Und dann lernen wir wieder aus der Vergebung zu leben und lernen, Kolosser 1, Vers 14 mehr zu schätzen. Das muss sein, denn wir vergessen allzu schnell, was dieses für uns bedeutet. Wir hören so schnell auf, daran zu denken und dann dafür zu danken. Und dann muss Gott uns wieder auf die Nase fallen lassen oder durch sein Wort uns noch einmal tief daran erinnern, wie verdorben wir sind. Und dann lernen wir wieder zu denken und zu danken für Jesus Christus. Das Zweite, das wir an ihm haben, ist das Ebenbild. Er ist die Erlösung und er ist das Ebenbild. Vers 15, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Was ist ein Ebenbild? Damit uns das etwas deutlicher wird, nenne ich zwei Bibelstellen, die man parallel aufschlagen kann, vielleicht nicht gerade jetzt, aber als Parallelstellen mitnehmen kann. Die erste wäre Römer 1, Vers 23. Römer 1, Vers 23. Die Heiden haben sich Götzen oder Götter gemacht und diese Götter oder diese Bilder sollen Ebenbilder sein. Das heißt, in diesen Bildern beten sie eine Gottheit an, die für sie eigentlich unsichtbar ist. So sind zum Beispiel Bilder von Tieren oder anderen Gegenständen oder Geschöpfen ihre Götzen geworden. Und da gebraucht Paulus dieses Wort Ebenbild oder Bild. Ein anderes Wort haben wir in Matthäus 22, Vers 20. Diese Stelle ist uns bekannt, weil sie von der Münze spricht, die Jesus anfordert, als man ihm die Frage stellt, ob man die Steuern verrichten soll. Und dann fragt er nach einer Münze und man gibt sie ihm. Und dann stellt er eine weitere Frage: Wes Bild steht auf dieser Münze? Und dann sagen sie, das Bild des Kaisers. Da steht wieder dieses Wort Bild oder Ebenbild. Der Kaiser war unsichtbar. Der lebte in Rom, jetzt war man aber in Jerusalem. Die Münze bzw. das Bild auf der Münze erinnerte ständig daran, wer im Lande der Herr war. Und diese Münze war nun das Stück, mit dem man die Schuldigkeit an den Kaiser verrichtete. So ist Jesus ein Ebenbild. Und nun sagt Paulus, wovon er ein Ebenbild ist. Des unsichtbaren Gottes. Gott ist unsichtbar. Aber Jesus ist das Bild von Gott und macht ihn gleichsam für uns sichtbar. Eine weitere Frage. Warum ist Jesus ein Ebenbild Gottes? Da müssen wir zurück zu Vers 13 und 14, denn da liegt die Verbindung. Denn als Sohn, Vers 13, und als Erlöser ist er unser Ebenbild. Damit uns das etwas deutlicher wird, will ich etwas weiter ausholen. In 1. Mose 1 lesen wir, dass Gott den Menschen schuf, ihm zum Bilde, zum Gleichnis. Der Mensch wurde geschaffen als ein Bild vom unsichtbaren Gott. Zu alten Zeiten konnte es vorkommen, dass wenn ein starker Herrscher ein anderes Land eroberte, dass er dann in diesem Land ein Standbild errichten ließ, als eine Erinnerung davon, wer jetzt der neue Herr im Lande sei. Es konnte ein Bild von ihm sein. So hat Gott ein Bild in die Schöpfung hineingestellt, dass der Schöpfung ein Zeichen davon ist, wer Herr im Lande ist. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Und er vertritt nicht jetzt in diesem harten Sinne wie bei den irdischen Herrschern, sondern im guten, im gütigen Sinne, vertritt der Mensch Gott in der Schöpfung. Er soll nun über alles herrschen. Er soll nun Gott vertreten und an seiner Statt in dieser Schöpfung walten. Aber dieses Bild von Gott wird zerstört, geschädigt. In Kapitel 3. Der Mensch fällt in die Sünde. Und so ist er nicht mehr dieses Bild von Gott, das er vorhin war. Es sind noch restliche Züge da. In Kapitel 9, glaube ich, heißt es, es wird verboten, Menschen Blut zu vergießen, weil er ein Ebenbild Gottes ist. Also er ist immer noch in einem gewissen Sinn ein Bild von Gott, aber es ist verstümmelt. Es ist nicht mehr ein deutliches Bild. Wir sind nicht mehr so gerecht, so heilig, so gut wie Gott. Am Anfang war alles gut, als Gott fertig war mit der Schöpfung, einschließlich Mann und Frau. Aber das ist mit Kapitel 3 nicht mehr so. Der Mensch ist nun jemand, der nun aus der eigenen Erfahrung vertraut ist mit dem Bösen. Und er hat da an dieser Stelle eher eine Verwandtschaft mit dem Teufel als mit Gott. Dennoch sucht Gott ihn, und er wird ihn nicht aufgeben. Und damit er ihn wieder nach Hause holen kann, schafft Gott ein neues Bild. Warum schaffen? In Hebräer Kapitel 3, glaube ich, steht geschrieben, dass Gott Jesus in einem gewissen Sinne gemacht hat. Nicht als Gott. Jesus war immer Gott und konnte nicht anfangen, Gott zu sein. Aber das Neue im Leben von dem Sohne Gottes oder der zweiten Person der Dreieinigkeit Gottes war, dass Gott ihm einen Leib bereitete. So steht in Hebräer 10 geschrieben, siehe, ich komme, deinen Willen zu tun. Einen Leib hast du mir bereitet. Und so kommt Jesus in die Welt als sichtbarer Mensch und ist somit ein Bild von Gott geworden, ein äußeres, sichtbares Bildnis von Gott. Warum? Um an unserer Statt das rechte Bild in der Mitte zwischen uns und Gott zu sein. Jesus ist als Ebenbild Gottes ein Mittler zwischen uns und Gott. Er, der Vollkommene, das vollkommene Ebenbild, kann nun sein Leben lassen für uns, steht aber wieder auf und ist immer noch ein vollkommenes Ebenbild Gottes. Und wenn wir jetzt zu Jesus kommen, dann kommen wir in eine lebendige, organische Beziehung zu ihm. Wir werden in ihn hineingepfropft, werden mit ihm verwachsen. Und dann teilt er sein Leben mit uns und wir werden so, wie er ist. Und was geschieht, wenn wir so werden, wie Jesus Christus ist? Dann werden wir so wie sein Vater. Das heißt, über Jesus Christus, dem vollkommenen Ebenbild, wird das ursprüngliche Ziel Gottes mit den Menschen in 1. Mose 1 wieder erfüllt, sodass wir neu gestaltet werden in das Ebenbild Gottes über Jesus Christus, den Mittler. Und deshalb steht hier in Vers 15 Ebenbild in so starker Verbindung mit Erlöser in Vers 14. Denn als Erlöser ist er Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt Zweckserlösung. Dies ist der Weg der Erlösung, dass er unser Ebenbild ist. In 2. Korinther 4, Vers 4 haben wir eine weitere Stelle, die uns zeigt, dass im Angesichte Jesu Christi die Herrlichkeit Gottes zu sehen ist, dass er das Bildnis Gottes ist. 2. Korinther 4, Vers 4. In Hebräer 1, vielleicht ist es Vers 2 oder 3, dürfte Vers 3 sein, da ist die Rede wieder von einem Bild. Dort ist aber ein stärkeres Wort gebraucht. In Hebräer 1 haben wir den Gedanken, genaues Ebenbild, haargenaues Ebenbild. Hier in Kolosser gebraucht er das gewöhnliche Bild, oder Wort für Bild. Aber in Hebräer 1 gebraucht er ein Wort für genaues Ebenbild. Jesus ist ganz genau so wie Gott. Und jetzt dürfen wir aufschlagen, Römer 8. Römer 8, Verse 28 und 29. Aber wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz Gerufene sind. Wir sind gerufen worden von Gott, um in seine Gemeinschaft eines Tages zu kommen. Und wir sind nach einem Vorsatz gerufen, denn als Gott uns rief, hatte er sich etwas vorgenommen. Der Vorsatz, dieses Vornehmen, ist der Beweggrund, das Ziel für unser Gerufensein. Und da wird Vers 29 eine Hilfe. Denn jetzt kommt die Begründung. Die er zuvor sah oder ersah oder erkannte oder kannte einfach, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dies ist jetzt sehr wörtlich vom Griechischen übersetzt. Ich habe die Schlachtübersetzung vor mir. Aber wir können auch so übersetzen, und das wäre vielleicht vom ganzen Zusammenhang her noch besser. Die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbilde gleichgestaltet zu werden, das heißt, dem Sohne. Der Sohn ist das Ebenbild, dem wir gleichgestaltet werden sollen. Das andere erklärt dieses nun. Damit er, der Sohn, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, die Absicht, der Vorsatz Gottes ist es, dass wir, die Kinder Gottes, so werden wie der Erste, der Älteste, der Erstgeborene. Jesus bahnt den Weg in der Familie Gottes. Er ist Ebenbild, und jetzt merken wir auch, dass das Wort Erstgeborener, das jetzt folgt in Kolosser 1, Vers 15, hier zusammenpasst. Er ist als Ebenbild auch der Erstgeborene. Das heißt, wir sollen so werden wie Jesus, der Erste ist, der Mensch wurde. Und wenn wir so werden wie Jesus, dann ist das Vorhaben Gottes erfüllt. Das ist aber ein Prozess natürlich. Und dieses ist die Herrlichkeit, denn so zu werden wie Gott ist Herrlichkeit. Vers 30 kann man hinzunehmen. Welche er aber vorher bestimmte, die hat er auch gerufen. Welche er aber rief, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber rechtfertigte, hat er auch verherrlicht. Das heißt, wir werden so wie der Sohn und wie Gott der Vater. Man kann auch hinzuziehen, Römer 3, Vers 23. Es ist kein Unterschied. Alle sündigten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir sind nicht mehr das Ebenbild Gottes von 1. Mose 1. Wir ermangeln dieser Herrlichkeit, aber wir bekommen sie wieder durch den herrlichen Sohn. Er ist herrlich, weil er genauso ist wie der Vater. Und wenn wir zum Sohn kommen, zum Erlöser, dann werden wir wiederhergestellt in Wiedergeburt und geistlichem Wachstum zur Ebenbildlichkeit des Sohnes und somit des Vaters. Eine weitere Stelle, die vom Wachstum spricht, ist 2. Korinther 3, Vers 18. Wir werden allmählich verwandelt in das Bild des Sohnes Gottes, das im Wort Gottes ist. 2. Korinther 3, Vers 18. Als drittes, also wir haben an Jesus Christus die Erlösung. Er ist das Ebenbild. Das ist uns kostbar, weil das unsere Herstellung in das Bildnis Gottes ermöglicht. Und jetzt als drittes, immer noch Vers 15 im zweiten Teil jetzt. Jesus Christus ist, bedeutet für uns, Erstgeborener. Er ist der Erstgeborene. Aber das ist zu unseren Gunsten der Fall. Diesen Ausdruck hatten wir eben in Römer 8, Vers 29 gelesen. Er ist der Erstgeborene und wir sind die anderen Brüder. Er ist Erstgeborener als Gott im Fleisch. Er gehört als Mensch zur Schöpfung, aber er ragt weit hinaus über die Schöpfung, weil er natürlich Gott ist. Vers 16. In welchem Sinne ist Christus nun Erstgeborener? Auch dieses muss ein wenig erklärt werden. Vers 18 gibt uns eigentlich die Antwort. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde, der Anfang ist, Erstgeborener von den Toten. Erstgeborener von den Toten. In diesem Sinne ist er Erstgeborener. In Psalm 2, Vers 7 steht geschrieben, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ein prophetisches Wort, das sich auf den Messias bezieht. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das spricht davon, dass der Sohn Gottes eines Tages gezeugt wird. Spricht von der Jungfrauengeburt, aber auch von der Auferstehung. Nach Apostelgeschichte 13, Apostelgeschichte 13, den Versen 32 und 33, Apostelgeschichte 13, 32 und 33, wo dieser Text, Psalm 2, Vers 7, zitiert wird. Nach dieser Stelle in der Apostelgeschichte bezieht sich Psalm 2, Vers 7, auf die Auferstehung, auf die Auferstehung. Das heißt, die Auferstehung Jesu Christi ist die Zeugung des Sohnes. Jetzt darf man hinzunehmen, Offenbarung 1, Vers 5, Offenbarung 1, Vers 5. Dort steht ebenfalls geschrieben, Erstgeborener von den Toten. Erstgeborener von den Toten. Christus für uns. Er ist der Erlöser. Er ist das Ebenbild. Er ist der Erstgeborene. Wir kommen zum vierten in Vers 17. Er ist vor allem. Er ist vor allem. Das Er ist hier betont. Dieser ist vor allem. Das heißt, jetzt können wir sammeln, was wir schon gelernt haben. Da muss eigentlich Vers 13 hinzugezogen werden. Wenn hier in Vers 17 er steht in der betonten Form. Er, der Sohn. Er, der König. Vers 14. Er, der Erlöser. Vers 15. Er, das Ebenbild. Er, der Erstgeborene. Vers 16. Er, der Schöpfer. Dieser, Vers 17, ist vor allem. Also es scheint hier gesammelt zu sein. In welchem Sinne ist nun Jesus vor allem? Nun, wenn wir das vom Zusammenhang der Schrift sagen wollen, dann könnten wir dreierlei sagen. Jesus ist in der Zeit vor allem. Nach Vers 16 ist er der Erste. Er war vor der Schöpfung da. Ähnlich wie in Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Er ist am Anfang da. Vor ihm ist nichts. Er ist vor allem in der Zeit. Zweitens. Er ist vor allem in der Bedeutung. Das will sicherlich der Zusammenhang sagen. Er ist vor allem in der Bedeutung. Niemand ist größer denn er. Als er auf der Erde war, in Demut lebte, dann konnte er sagen, der Vater ist größer als ich. Aber jetzt, wo er zur Rechten des Vaters ist, ist er gleichrangig mit dem Vater. Er ist vor allem. Und drittens, er ist vor allem in der Beziehung. Das heißt, alles muss seine Beziehung zu ihm haben. Das steht dann im zweiten Teil des Verses. Alles besteht in ihm, das heißt alles Geschaffene. Alles besteht in ihm. Dieses stimmt überein mit zwei anderen Schriftstellen, und diese drei Stellen sollte man sich merken, weil sie wichtig sind für die Lehre auf diesem Gebiet. Die Bibel lehrt uns zweierlei, was die Schöpfung betrifft, den Schöpfer. Der Sohn Gottes hat alles geschaffen und der Sohn Gottes trägt oder erhält alles. Nicht nur hat er geschaffen, sondern er ist es, der alles trägt, der alles, in dem alles seinen Bestand hat. Die anderen zwei Stellen sind Hebräer 1, Vers 3, Entschuldigung. Hebräer 1, Vers 3, er trägt alle Dinge durch sein Wort. 7, Art Geburt ist, das Grab ist gleichsam der Mutterleib und er kommt wie ein Neugeborener aus diesem Grabe hervor. Und so können wir sagen, ist Jesus Christus zweimal geboren. Die Auferstehung ist eine zweite Geburt, eine zweite Zeugung. Setzt aber seine erste Zeugung voraus. Ja? Wir werden geistlich wiedergeboren, nicht Jesus. Der brauchte keine solche Wiedergeburt. Aber leiblich, ja. Seine erste Geburt ist seine Geburt in Bethlehem. Und seine zweite leibliche Geburt ist seine Auferstehung. Und so ist er in der Auferstehung der Erstgeborene, das heißt, das erste Exemplar vom Neuen, von der neuen Schöpfung. Und in diesem Sinne dürfte Paulus diesen Ausdruck gebrauchen. Und wir kommen jetzt zurück zu Kolosser 1, Vers 15. Erstgeborener aller Schöpfung, denn Gott hat vor, die ganze Schöpfung neu zu machen. Siehe, ich mache alles neu, heißt es in der Offenbarung. Aber Jesu Leib ist das erste Exemplar von diesem Neuen, deshalb Erstgeborener. Und wenn wir auferstehen, wenn wir sterben und dann später auferstehen, dann sind wir die, die nach ihm kommen. Ich bin der Älteste in meiner Familie. Nach mir kommen andere vier Söhne. Jesus ist der Erste, der aus dem Grabe hervorkommt mit diesem neuen Leib. Er war nicht der Erste, der auferstand, aber die anderen sind wieder gestorben. Es waren einige im Alten Testament, die auferstanden. Einer bei Elia, zwei bei Elisa, einer während er lebte, einer nachdem er gestorben war. Sie wissen, wie das geschah, ja? Seine Gebeine werden in ein Grab geworfen und dann steht der, sie berühren einen anderen Toten und der steht von den Toten auf, sodass Elisa sein letztes Wunder nach seinem Leben, nach seinem Tode gleichsam vollbracht hat, beziehungsweise Gott durch ihn. Im Neuen Testament haben wir einige Auferstehungen, den Jüngling von Nain, das Töchterlein des Jairus, Lazarus, dann haben wir noch einen in der Apostelgeschichte, Eutychus, heißt er ja. Also vier im Neuen Testament. Alle diese sind wieder gestorben. Ihr Leib wurde nicht verwandelt, aber der Leib von Jesus war anders, der war verwandelt und war nicht so wie vorher, sodass dieser neue Leib das erste Exemplar ist von dem neuen. Nachdem kommen wir in der Auferstehung, wir folgen ihm wie Brüder gleichsam und später wird die ganze Schöpfung, wovon Offenbarung 20 berichtet, ganz neu werden. Petrus sagt einmal, die alte Schöpfung wird zergehen, atomisiert, offenbar in Kleinstteile geht sie auseinander. Und ich nehme an, dass die neue Schöpfung, ähnlich wie unsere Auferstehung, eine Neugestaltung sein wird aus diesen Kleinstteilen. Das Wort, das Petrus dort gebraucht, in 2. Petrus 3. Wenn die alte Schöpfung zergeht, atomisiert, dann könnte es sein, dass Gott diese Kleinstteile verwendet, um eine neue Schöpfung zu machen, so wie er unseren Leib, beziehungsweise den verwesten Leib, Kleinstteile, auch wenn er verbrannt ist, ja, er kann Kleinstteile, Moleküle, Atome gebrauchen, um einen neuen Leib zu bauen. Denn es ist immerhin eine Auferstehung, nicht eine Neuschöpfung, ja? Es ist eine Auferstehung. In diesem Sinn eine Neuschöpfung. Und so ist die Neuerschaffung der Welt auch in dieser Linie der Neuauferstehung. Alles wird also neu gemacht. Aber Jesus ist der Erste, Erstgeborener aller Schöpfung. Wie? Das erklärt Vers 18, indem er von den Toten aufersteht. Aber nun wird in Vers 16 der Grund gegeben, weshalb Jesus der Erste im Neuwerden der ganzen Schöpfung ist. Warum ist das so? Wie kann das möglich sein, dass ein Mensch, der vom Tode aufersteht, dass durch ihn alles neu werden kann? Der Grund liegt darin, dass der nach Golgatha drei Tage später vom Tode hervorgeht, Paulus sagt, der Grund ist der, dass dieser der Schöpfer ist. Und wenn der Schöpfer vom Tode aufersteht, dann ist alles klar. Ja? Dann kann dieser, der vom Tode aufersteht, diese ganze Schöpfung noch eines Tages noch einmal neu machen. Deshalb greift Paulus in Vers 16 zurück auf 1. Mose 1. Weil in ihm alles geschaffen wurde. Er ist das Erste in aller Schöpfung, die kommt, weil einmal durch ihn alles geschaffen wurde. Alles, das in den Himmeln und das auf der Erde ist. Nun, so ist es auch in 1. Mose 1 berichtet, nicht wahr? Sonne, Mond, Sterne, die Lichter in den Himmeln, er schuf Himmel und Erde und auch dieser Planet und das Leben auf diesem Planeten, den Menschen. Alles, was in den Himmeln, Mehrzahl hier, so wie im Alten Testament, und das auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Das Unsichtbare schließt die Geister ein, das heißt die Engel. Gott hat unsichtbare Wesen geschaffen und er hat sichtbare Wesen geschaffen und er hat Wesen geschaffen, die beides sichtbar und unsichtbar sind. Es gibt nur ein Exemplar davon, das ist der Mensch. Der Mensch ist beides sichtbar und unsichtbar. Er selbst als Persönlichkeit ist Geist und so unsichtbar. Aber seine Hülle, sein Gefäß, sein Leib ist sichtbar. Gott hat Sichtbares und Unsichtbares geschaffen. Seines Throne, seines Herrschaften. Warum diese Ausdrücke in Verbindung mit der Schöpfung? Es ist anzunehmen, dass dieses Ausdrücke waren in der Irrlehre, die nach Kolosse gekommen war. Und man nimmt an, dass in dieser Irrlehre man behauptete, dass man stufenweise zu Gott käme. Ähnlich wie später in der katholischen Kirche, ja? Über Mittler und dann schrittweise vorankommt durch Leistungen. Paulus sagt, Jesus ist nicht noch ein Schritt, noch ein Thron, noch ein Herrscher, über den man zu Gott, dem Vater, kommt. Nicht einer von vielen. Sondern Jesus ist Gott selbst, durch den alles andere geschaffen wurde. Er ist also nicht nur eine Stufe, sondern er ist der Gott. Und wenn wir zu ihm gekommen sind, dann sind wir angekommen, plötzlich. Ohne jetzt durch viele Throne oder Herrschaften zu Gott zu kommen. Wir brauchen keine anderen Mittler. Seien es erstrangige, seien es regierende Mächte, alles ist durch ihn und für ihn sogar geschaffen. Alles ist für ihn geschaffen. Da haben Sie das Ziel der Schöpfung. Parallelstelle Offenbarung 4, Vers 11. Die ganze Schöpfung ist zur Freude Gottes geschaffen. Für ihn. Und Jesus ist der Gott, für den die Schöpfung geschaffen wurde. Offenbarung 4, Vers 11. Alles ist durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen. Kennen Sie Parallelstellen zu der Wahrheit, die hier steht, dass alles durch Jesus geschaffen wurde? Johannes 1 zum Beispiel. Und dann gibt es noch andere, aber das ist eines der besten Stellen, die zeigt, dass alles durch Jesus geschaffen wurde. Vers 3. Nichts, was geschaffen wurde, das nicht durch ihn zustande kam. Also, Jesus ist der Erstgeborene, das heißt Gott in Fleischgestalt und so der Erste von vielen, von uns, die wieder auferstehen und letztlich der Erste von der ganzen Schöpfung, die neu gemacht wird. Jesus ist Erstgeborene einer großen Schar von Erstgeborenen. So in Jakobus 1, Vers 18. Was heißt das, Erstgeborene unter einer Schar von Erstgeborenen? Damit wir seien eine Erstgeburt. In welchem Sinne sind wir Erstgeburt? weil nach uns auch die Schöpfung neu wird. So sind wir als wirklich geschaffene Wesen. Denn Jesus hat nur einen Leib, der geschaffen wurde, aber er selbst wurde ja nicht geschaffen. Aber wir sind als Geschöpfe Erstgeborene der ganzen Schöpfung. So ist er der Erstgeborene von Erstgeborenen. Wir wollen also dankbar sein, dass in Jesus Christus Gott wie wir wurde, damit wir wie er würden. Gott ist so wie wir geworden, damit wir so würden, wie er ist.